Kommt und lasst uns fröhlich sein. Wer kennt das Lied nicht vom Ostergarten? Und ich denke, bei dem herrlichen Sonntag, bei dem wunderschönen Wetter, das richtige Begrüßungsstück heute für uns zu diesem Gottesdienst. Ich heiße jeden Einzelnen, der hier ist, ganz herzlich willkommen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Kai Schlieper und ich darf heute hier durch diesen Gottesdienst euch begleiten. Ja, das mit dem Akkordeon war mal, wir hatten keinen Klavierspieler. Da habe ich gedacht, ich wage es mal. Ja, und ich denke, es war gut so. Ich möchte uns zu Beginn des Gottesdienstes die Losung und den Lehrtext für den heutigen Tag lesen. Da steht im 4. Mose, Kapitel 6, Vers 25. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ganz bekannt. So wie im 2. Korinther, Kapitel 13, der Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ganz bekannte Segensworte, die ich schön finde, heute mal in der Losung und im Lehrtext zu finden. Ich möchte gerne stille werden, mit uns beten. Wem es möglich ist, den möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Ja, Herr, und danken möchte ich dir. Danken für den heutigen Tag, den du geschaffen hast. Es ist Sonntag, der Tag, an dem wir hier in der Gemeinde zusammenkommen, in den Gottesdienst, und du bist unter uns. Du hast es verheißen und das ist so wunderbar. Da möchte ich dir verdanken. Dafür danken, dass wir diese Möglichkeit haben. Es ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt, dass Christen so friedlich und fröhlich zusammenkommen. Da möchte ich auch bitten für alle, wo das nicht so ist, wo Menschen in Verfolgung sind, dass du ihnen auch ganz besonders nahe bist. Ich möchte dich bitten für diesen Gottesdienst heute. Ja, wir haben heute ein großes, volles Programm und das ist auch gut so. Du bist jetzt mitten unter uns, du segnest uns den Gottesdienst und hab dafür ganz, ganz herzlich Dank. Amen. Nach so vielen Segensworten schon bei Losung und Lehrtext, was liegt da näher als mal zu Beginn ein Segenslied zu singen? Das Lied "Komm Herr, segne uns" und ich werde uns das auch mit dem Akkordeon begleiten.
Thank you.
Nun möchte ich den Rolf nach vorne bitten.
Tabea Lanske hat uns als Gemeinde einen Gruß geschickt und ich lese einen Teil daraus vor. Sie schreibt im Rückblick auf den Trauergottesdienst: Es ist ein sehr besonderer Gottesdienst gewesen und trotz aller Trauer habe ich viel Grund zum Danken. Ich denke allen, die diesen Tag mit mir geteilt haben und dafür eine lange Fahrt in Kauf genommen haben. Danke für diese große geschwisterliche Verbundenheit. Reinhard ist in Outdorp zu Hause gewesen. Dies hat er immer wieder mit strahlenden Augen anderen erzählt. Es sollte alles so sein, auch dass er hier sterben durfte. In den letzten Jahren sind wir uns durch die Krankheit besonders nahe gewesen, aber auch Gott hat uns in all diesen Jahren immer wieder seine Nähe spüren lassen. Wir waren sozusagen immer zu dritt unterwegs. Oder, wie Reinhard noch ein paar Wochen vor seinem Tod gesagt hat, zwischen Jesus und mir passt kein Blatt Papier, wir sind dicke miteinander. Dies ist es auch, was mich in aller Traurigkeit unendlich froh macht. Ich möchte gern an der Stelle für Tabea beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass Tabea sich in ihrem Schmerz und in ihrer Trauer über den Tod von Reinhard so von dir auch getragen und gehalten weiß. Und wir bitten dich, Vater, dass du ihr weiter auch deine Liebe, deinen Trost durch deinen Heiligen Geist gibst und dass sie, auch wenn die Gefühlslage sich vielleicht noch einmal ändert, dass du doch der feste Halt für sie bleibst. Sei du bei ihr und hilf du ihr jetzt, ihr Leben neu zu ordnen, zu gestalten. Amen.
Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf heute hier stehen, weil ich von was ganz Tollem berichten darf. Und zwar von unserer Kindergottesdienst-Freizeit. Und ich hätte Unterstützung. Traut euch. Ich sehe ganz viele. Kommt mal alle nach vorne. Spitze. Wie ihr seht, wir waren mit ganz, ganz vielen Kindern da. Genau 33 an der Zahl. Ich weiß gar nicht, ob jetzt heute alle da sind. Und wir haben euch ein paar Bilder mitgebracht als erstes. Und wir sehen die jetzt hoffentlich gleich. Genau. Und zwar hatten wir das Thema Alles im Griff auf dem Schiff. Und wir haben uns dann auch so gleich aufgemacht zur MS Wartenberg, wo wir waren. Und unsere Mitarbeiter, ganz viele, haben schon auf die Kinder gewartet. Und dann kamen sie alle an. Und am ersten Abend haben wir uns direkt auf Seefahrt begeben, auf eine Weltreise. Und wir hatten einen ganz tollen Kapitän. Und wie ihr seht, wir hatten sehr viel Spaß. Ihr seht hier den Ausschnitt, das ist unsere Seenotrettungsübung. Das heißt, wir hatten zwischendurch mal totales Chaos, weil alle auf einmal losgerannt sind und sich unsere wunderbaren Sicherheitswesten anziehen mussten. Genau, wir haben Schiffe gepustet. Wir haben was gegessen. Wir haben noch mehr gegessen. Und genau, gemalt haben wir auch am nächsten Tag. Ja, es ging bei uns um die Sturmstillung und wir haben uns mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt mit Angst. Und das ist so eine Übung davon. Da war jemand ganz mutig und kriegte dann Wiese über den Kopf geschüttet. Genau, Wasser immer präsent. Wir hatten, glaube ich, das beste Wetter, was man sich vorstellen konnte. Und genau, wir haben gebaut, wir haben gesungen. Unsere Mitarbeiter haben sich auch schauspielerisch betätigt, wie man sieht. Genau. Ja. Und ganz zum Schluss hatten wir dann einen wunderbaren Abschluss mit unseren Eltern. Wir haben ein kleines Musical erarbeitet, was wir da auch vorgeführt haben. Und ihr seht, wir waren wirklich reich beschenkt mit ganz, ganz vielen Kindern. Und wir hatten ein ganz tolles Wochenende, fast keine Tränen geflossen, also wirklich total spitze. Und weil wir musikalisch so viel gemacht haben, und dafür brauche ich jetzt auch eure Unterstützung, wir haben ein Lied gesungen. Und ihr könnt vielleicht dazu aufstehen und direkt mitsingen. Es gibt Bewegung. Das heißt, unsere Kinder können das hoffentlich alle noch. Ihr Kinder, ich glaube, ihr habt das ganz toll gemacht und ich finde, da können wir noch mal einen ganz, ganz fetten Applaus für die Kinder geben. Dankeschön, dann dürft ihr euch wieder hinsetzen.
Wunderbar. Eine kleine Erinnerung, beim Männerwochenende gab es eine Hausaufgabe und der Stefan von Dewitz, der sammelt ja heute die Hausaufgabe ein. Also heute war Abgabetermin, nicht vergessen. Ja. So, dann möchte ich den Jörg Dittmann nach vorne bitten.
Dankeschön. Bitte schön. Eine Liste, das heißt Arbeit. Aber Arbeit eine Arbeit für einen guten Zweck, und zwar Körne blüht auf, da werden Mitarbeiter gesucht. Und diese Liste findet ihr hinten am Infopoint und da könnt ihr euch eintragen. Ich hatte am Donnerstag schon darauf hingewiesen, dass es total schön wäre, wenn wir Mitarbeiter hätten. Wir präsentieren uns als Gemeinde auf dem Stadtteilfest Körne blüht auf. Also ich lade ganz herzlich dafür ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gemeinde ihr Gesicht zeigt. Und die Lighthouse-Band, die wird dort schöne Musik machen. Und zwar während des ganzen Tages. Körne blüht auf findet statt mit dem Standaufbau um 11 Uhr. Da bräuchten wir 2 Mitarbeiter. Und ansonsten brauchen wir insgesamt pro Schicht 5 Mitarbeiter. Die Schicht läuft die erste von 12.30 Uhr bis 15 Uhr. Und die zweite Schicht von 15 bis 18 Uhr. Und dann ist es beendet. Und dann brauchen wir wieder 2 Mitarbeiter zum Abbauen. So einfach ist das. Am 9.6. Vielen Dank. Genau, danke für das Interesse. Tschüss.
Dann möchte ich den Christian Voss nach vorne bitten, der wollte auch noch eine Ansage machen.
Ich möchte euch alle gerne herzlich einladen. Und zwar haben wir neulich den offenen Garten gehabt und jetzt am Donnerstag haben wir gemeinsam hier in der Gemeinde Mittag gegessen. Und weil das so toll war und so viele richtig begeistert waren, möchten wir das gerne öfter machen. Und die nächste Gelegenheit ist jetzt sogar schon ganz bald, nämlich nächsten Sonntag, am Pfingstsonntag, wollen wir wieder gemeinsam nach dem Gottesdienst miteinander Mittag essen. Wir machen das ganz einfach. Jeder bringt das, was er gerne essen möchte, mit, vielleicht auch ein bisschen mehr, dass spontane Gäste auch noch da bleiben können. Bringt bitte Teller und Besteck mit, die Getränke stellt dann die Gemeinde.
Viele, viele andere Termine und Veranstaltungen könnt ihr auf dem Gottesdienstmanuskript auf der Rückseite nachlesen. Ich gehe da jetzt gar nicht mehr einzeln drauf ein. Wir haben viele Ansagen schon gehört und nun möchte ich den Rolf noch einmal nach vorne bitten.
Ja, und zwar geht es um Crossover. Crossover ist die Jugendarbeit, aber eigentlich ist es mehr als Jugendarbeit, geht auch schon in Richtung junge Generation, junge Erwachsene. Und da vollziehen sich Veränderungen. Und deswegen bitte ich jetzt einmal Dennis und Greta hier zu mir und Jason und Manuel. Dann kommst du so zu mir. Super. So. Ja, Manuel, du hast die letzten anderthalb Jahre alleine die Leitung vom Crossover gehabt. Davor hast du anderthalb Jahre mit David Müller zusammen Leitung gehabt. Und du übergibst den Staffelstab heute an den Jason. Du bist nicht dann schon in einer Woche weg, aber du fährst erstmal eine längere Zeit in Urlaub und danach ändern sich für dich auch beruflich und ausbildungsmäßig, studienmäßig Sachen. Und von daher möchtest du das jetzt abgeben. Du bleibst dem Crossover eine Zeit noch erhalten. Und ich habe jetzt eine Frage an dich. Manuel, in der Zeit, wo du in der Leitung warst im Crossover, was hat dich besonders beeindruckt am Crossover? Was fandst du besonders gut?
Also erstmal ganz kurz noch zu dem Punkt, die letzten anderthalb Jahre war ich nicht alleine. Die anderen drei hier neben mir sind dann mit der Zeit so dazugestoßen, deshalb war das ziemlich wertvoll. Und genau, die ganze Zeit, in der ich beim Crossover war, habe ich immer wieder den Crossover als den Ort erlebt, wo ich Gott am meisten erlebt habe. Einfach dadurch, dass wir ganz viele Menschen bei uns haben, die Gott gar nicht so richtig kennen und noch nie erlebt haben und sich da auch einige für Gott entschieden haben und auch einige da sind, die in der Gemeinde groß geworden sind, aber noch gar nicht so aktiv die Entscheidung mit Gott gefällt haben und da richtig krass einfach so ein Ort entstanden ist, wo wir Gott mit ganzem Herzen nachfolgen und das Ganze hat mich immer wieder richtig krass bewegt.
Super, vielen Dank. Und Jason, du wirst ja jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen. Du warst, das hat Manuel gesagt, schon eine ganze Zeit mit dabei, im Team auch. Und ja, wenn du jetzt so schaust auf die Zeit, die vor dir liegt, wo du dann in die Rolle von Manuel auch gehen wirst, was ist dir wichtig für den Crossover?
Also ganz wichtig ist mir, wir haben so ein Leitbild im Crossover, das hängt auch so im Café Kuh an der Wand und da ist eine Stelle, da steht, wir sind eine auf Gott ausgerichtete Gemeinschaft und wenn ich mir diese Stelle so angucke, denke ich mir, ist eigentlich genau das so, wo es auch in meinem Herzen eigentlich, also wo der Crossover das am meisten quasi was bewegt und zwar der geistliche Input, dass wir ja einen coolen Lobpreis haben, dass wir aber auch etwas von Gott erzählen können, dass wir den Menschen einfach was mitgeben können. Aber auch die Gemeinschaft, dass wir die Liebe Gottes auch an die Menschen weitergeben können. Ja. Und das ist mir vor allem sehr wichtig.
Super. Dankeschön. So, und jetzt steht ihr beiden noch da und ihr habt auch eine wichtige Aufgabe im Crossover. Und zwar hat sich das so entwickelt, hat mir Manuel erzählt, dass ihr in der Leitungsarbeit alles, was die Leitung der Band betrifft, dass ihr das outgesourced habt, sozusagen aus der Hauptleitung und dass ihr beiden da jetzt auch verantwortlich seid. Du und Greta als deine Co-Leiterin oder wie auch immer, gemeinsam macht ihr das. Und vielleicht sagt ihr einfach noch mal einen Satz dazu, was bedeutet denn eigentlich Band und Lobpreis für euch im Crossover?
Ja, guten Morgen erstmal zusammen. Die Band und der Lobpreis im Crossover ist eigentlich was Elementares bei uns. Wir machen viel Thema, wir machen auch genauso viel Lobpreis und im Lobpreis ist das einfach ein ganz großer Zugang, wo die Menschen zu Gott finden, wo wir zur Ruhe kommen können und wo wir sowohl vorne an Instrumenten, aber auch im Crossover als Zuschauer, sage ich mal, einfach da richtig Frieden finden können. Das ist ziemlich cool.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt für euch vier beten, für Manuel, der eine Aufgabe abgibt, für Jason, der in diese Aufgabe reingeht, für euch beide, die ihr jetzt in dieser Leitungsaufgabe für die Bandarbeit seid. Und ich möchte euch segnen. Und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Das ist gut. Herr Jesus, danke, dass du uns als Gemeinde mit dieser Arbeit, diesem Treffen von Crossover beschenkst. Danke für die vielen jungen Leute, die dort kommen und gehen, die dort auch ihre Heimat finden. Danke, dass der Crossover ein Ort ist, wo Menschen dich erleben, Jesus, wo sie in ihrem Vertrauen zu dir, in ihrer Beziehung zu dir gestärkt werden. Das ist etwas Kostbares und wir danken dir, Jesus, dafür, dass der Manuel die Aufgabe der Leitung in den zurückliegenden Jahren wahrgenommen hat. Und wenn er das jetzt abgibt, dann danken wir dir für seine Aufgabe, für seine Arbeit, die er getan hat und bitten dich, dass du ihn segnest, dass diese Zeit wirklich auch im Rückblick auch für ihn ein Segen bleibt, etwas sehr Schönes und Gutes bleibt, durch das du ihn beschenkt hast. Und wenn wir jetzt an Jason denken, dann bitten wir dich, Jesus, dass du Jason segnest. Jason, der Herr Jesus segne dich mit Kraft, mit Weisheit, mit Geduld und Liebe für alle Leute, die im Crossover unterwegs sind. Er gebe dir Weisheit, in schwierigen Situationen auch den Weg zu erkennen, den du zeigst. Und er gebe dir Weisheit, den Crossover so auch zusammen im Team so auf dem Weg zu halten, Jesus, dass es eine Gruppe ist, die dich, ja, in der du weiter erfahrbar bist und in der Menschen, Jesus, dir nachfolgen und ja, bereit sind, ihr Leben dir anzuvertrauen. So segne der Herr Jesus dich mit seinem Heiligen Geist. Amen. Und Greta und Dennis, der Herr Jesus segne euch. Er segne euch mit seinem Heiligen Geist für diese Aufgabe von Musik und Lobpreis, dass ihr eine tiefe Freude darin habt, auf diese Art Jesus zu dienen und andere in die Anbetung hineinzuführen. Der Herr gebe euch seinen Heiligen Geist und immer wieder die Freude und Kraft für diese Aufgabe. Amen. Ja, vielen Dank. Ihr könnt wieder Platz nehmen.
Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Mit diesem schönen Segenslied wollen wir nun die Kinder in ihre Gruppe verabschieden. Und wie wir das früher schon gemacht haben, fänden wir schön, wenn die Leute in der äußeren Reihe dann sich so bis zum Häuschen bauen und wir die Kinder darunter her entlassen.
Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf.
Wir haben einen Namen. Wissen wir, wer wir sind? Genügt es, wenn unser Name im Pass und an der Wohnungstür steht? Unser Name ist unsere Identität. Aber wer sind wir? In China wagte man früher nicht, den Namen eines Kindes auszusprechen. Man hatte Angst, böse Geister könnten dann von dem Kind Besitz ergreifen. Diese Furcht beherrscht auch heute noch manche Eingeborenenstämme. Sie hüten sich, den Namen eines anderen zu nennen, weil sie meinen, die Dämonen bekämen dann Macht über ihn. Ein solcher Stamm, der zum Glauben an Jesus kam, erfuhr die glückliche Freiheit von dieser Heidenangst. Einer nach dem anderen übergab seinen Namen Jesus. Sein Name wurde mit dem Namen Jesu verbunden und damit frei von der Furcht vor anderen Mächten. Einmalig ist unser Name, eben unser Eigenname, uns eigen. Aber damit verbindet sich nicht nur einmaliges, geheimnisvolles, sondern auch Unheimliches und Dunkles, Schuld und Schicksal. Darum brauchen wir für unseren Namen eine Heimat, ein Zuhause, wo er aufgehoben und aufgeschrieben ist. Unser Name wird mit dem Namen über alle Namen verbunden. Unser Name wird bei Gott in das Buch des Lebens geschrieben. Wir werden nach seinem Namen genannt, nennen uns in einer ganz neuen Identität nach Christus, eben Christen. In der Taufe wird nicht der Name gegeben, sondern wir werden mit unserem Namen auf seinen Namen getauft. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit ist allen anderen Namen, Menschen und Mächten der letzte Einfluss auf unser Leben abgesprochen. Und wir sind Jesus als Eigentum zugesprochen. Das müssen wir dann im Glauben beantworten und ausleben. Dann ist unser Name unser Leben, unsere Identität im Leben Jesu aufgehoben und bewahrt. Über unserem Namen leuchtet sein Name auf. Gott ruft uns zu: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich denke, dafür können wir dankbar sein und singen jetzt das Lied Dankbarkeit und dabei sammeln wir auch die Kollekte ein.
Ich hab's nicht verdient, doch ich genieße es heute. Du füllst mich mit Dankbarkeit, du machst meine Seele weit. Vater im Himmel, alles verdanke ich dir. Du füllst mich mit Dankbarkeit, schenkst mir meine Lebenszeit. Vater im Himmel, für alles danke ich dir.
Liebe Gemeinde, Bibel verstehen, das ist eine Herausforderung. Das ist mir an unserem heutigen Predigttext wieder einmal klar geworden. Manchmal höre ich die Forderung, wir müssten die Bibel wortwörtlich nehmen. Wenn damit gemeint ist, dass wir die Worte der Bibel sehr ernst nehmen sollen, dann bin ich damit voll und ganz einverstanden. Aber wenn damit gemeint ist, wir bräuchten nicht mehr nachzudenken, wenn wir die Bibel verstehen wollen, weil doch schon ganz klar da stehe, was Sache sei, dann sind wir auf einem falschen Weg. Wir können nicht einfach einen Satz aus der Bibel als absolute Aussage setzen, ohne dass wir den Zusammenhang kennen und berücksichtigen. Zum einen ist das zum Beispiel so, dass die Bibel Gottes Reden bezeugt, für uns festhält. Und dann geht es darum, dass sich Gott in der Geschichte zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Gruppe von Personen oder einzelnen Personen, Menschen, die in einer bestimmten Situation lebten, geoffenbart hat. Und in die Beschreibung dieses Redens Gottes fließt die Persönlichkeit des Verfassers des jeweiligen biblischen Buches ein. Das damalige Weltbild, Überzeugung, die es gab, Werte, Kultur. Und wenn wir den Bibeltext verstehen wollen, ist es wichtig, das zu berücksichtigen, zu kennen. Oder ein anderes Beispiel. Ein bestimmter Satz des Apostels Paulus müssen wir im Zusammenhang mit anderen Sätzen verstehen, die er zum gleichen Thema oder ähnlichen Themen gemacht hat. Oder im Zusammenhang mit Aussagen, die Jesus gemacht hat. Und außerdem bringen wir unser eigenes Vorverständnis zu einem Bibeltext mit, zum Beispiel, was wir unter Gottesdienst, unter Heiligem Geist, unter Reinheit verstehen. Hier ist es immer wieder wichtig, dass wir prüfen, ob unser Vorverständnis mit dem, was in der Bibel steht, übereinstimmt, ob das bestätigt oder korrigiert wird. Und nicht zuletzt, das ist auch ein Punkt, die Bibel ist in uralten Sprachen verfasst, in altem Griechisch, in Hebräisch und teilweise auch in Aramäisch. Sie muss übersetzt werden. Und wer schon mal versucht hat, ins Englische zu übersetzen, weiß, dass jedes Wort ein Bedeutungsfeld hat und die Bedeutungsfelder von Worten im Englischen und Deutschen sind nicht gleich. Das sieht man an so Begriffen wie Sky und Heaven für Himmel und andere. Also auch da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie man einen Satz aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzen kann. Und deswegen gibt es verschiedene Bibelübersetzungen und die haben ihre Berechtigung, weil es einfach auch unterschiedliche Wege gibt, einen Satz aus dem Griechischen zu übersetzen. Also all das macht deutlich, das Verstehen der Bibel ist eine lebenslange Aufgabe, die Zeit, Kraft, Konzentration und vor allem Liebe erfordert. Und das verbunden mit der Bereitschaft, auf Gott zu hören, sich von ihm korrigieren und leiten zu lassen und das alles auch verbunden mit dem Vertrauen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Entstehung und Überlieferung der biblischen Texte so geleitet hat, dass die Bibel heute für uns zuverlässig und die höchste Autorität ist in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Und mit diesem Vorgedanken lasst uns jetzt auf den Predigtext hören. Kolosser 2, Vers 9 bis 15. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch die Fülle seines Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Durch Christus seid ihr auch beschnitten worden. Nicht am Körper, sondern so, dass ihr den ganzen Körper, sofern er unter der Herrschaft der Sünde steht, abgelegt habt. Dies geschah in der Christusbeschneidung der Taufe. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden. Und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. In diesen Sätzen finden wir eine Menge von Aussagen über Christus, über ein Leben mit Christus, über die Taufe und über Mächte und Gewalten. Wie gehört das aber alles zusammen? Lasst uns mit der Hilfe des Geistes Gottes versuchen, dem auf die Spur zu kommen. Und als Gliederung für meine Predigt habe ich drei Schlüsselaussagen in diesem Text genommen, die wir in den Versen 12 und 13 finden. Erstens mit Jesus begraben. Da geht es um den Schlussstrich unter ein altes Leben. Zweitens mit Jesus auferweckt. Da geht es darum, dass ein neues Leben beginnt. Und drittens mit Jesus lebendig. Lebendig gemacht. In einem neuen Alltag unterwegs. Kommen wir zu dem ersten. Mit Jesus begraben. Wenn jemand begraben wird, dann ist das der letzte Abschied. Das Leben ist vorbei, das kann traurig sein, ist es in der Regel auch, aber für den Apostel Paulus ist das auch eine riesige Chance. Warum? Nun, mit dem Tod enden Verpflichtungen. Tote müssen keine Miete zahlen. Mit Jesus begraben, da klingt an, dass die Sünde, das Böse, das Dunkle in unserem Leben Macht über uns hat. Und zwar tun wir, so sagt es Apostel Paulus in Römerbrief Kapitel 7, immer wieder tun wir die guten Dinge, die wir tun wollen, nicht. Und das Schlechte, was wir nicht tun wollen, das tun wir doch. Und jede Lüge, jede Gemeinheit, jede Lieblosigkeit, jeder Betrug, jede Gleichgültigkeit, all das hinterlässt Spuren in deinem und meinem Leben, das prägt uns. Und so werden wir Wiederholungstäter gegen unseren Willen. Und alle diese negativen Dinge summieren sich und so lesen wir das hier in Vers 14, stehen auf einem Schuldschein, der uns belastet. Und deswegen heißt es auch in Vers 13, wir sind verstrickt in ein Leben voller Schuld. Und hinter all dem steht, dass uns Gott gleichgültig ist, dass wir ihm gegenüber auf Distanz sind und auch wenn wir ihn vielleicht nicht direkt ablehnen, leben wir, so heißt es in der Bibel, so schreibt es der Apostel Paulus, in Feindschaft Gott gegenüber. Römer 5, Vers 10 zum Beispiel. Was tun in dieser Situation? Gute Vorsätze helfen nicht weiter, wenn du und ich, wenn wir uns wirklich ändern wollen. Der alte Mensch, der, so heißt es, unter der Herrschaft der Sünde steht, dieser alte Mensch muss mit Jesus sterben am Kreuz. Erst dann haben wir wirklich eine Chance zu dauerhafter Veränderung. Mit Jesus am Kreuz sterben? Was soll das sein? Dahinter steht, dass wir es im Glauben annehmen und darauf vertrauen, dass Jesus am Kreuz für uns, an unserer Stelle, für unsere Schuld, unsere Fehler, unser Versagen, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Ausfälle, wo wir das nicht getan haben, was wir tun sollten und wollten, dass Jesus für all das in unserem Leben ans Kreuz gegangen ist und gestorben hat. Er hat die Konsequenzen dafür getragen. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann ist das eine Entscheidung. Römer 6, Vers 11 hat Paulus das so formuliert. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. So schätzt euch ein. So haltet, so denkt von euch. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Tot für die Sünde sein. Das ist eine Glaubensentscheidung, dass ich sage, da sind Dinge in meinem Leben, die sind echt Käse und es fällt mir schwer, da auszusteigen. Aber im Glauben, im Vertrauen an Jesus sage ich, ich bin diesen Dingen gestorben. Ich bin tot für diese Dinge, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist mehr als positives Denken. Positives Denken ist, ich sage, ich bin schön, ich bin selbstbewusst, ich bin mutig und ich bin es vielleicht gar nicht, aber ich rede es mir ein, solange bis ich es glaube. Hier geht es um einen Schritt des Glaubens. Ich halte mich für einen Menschen, der mit Jesus verbunden ist und deswegen am Kreuz auch verbunden ist mit dem Tod von Jesus. Und deswegen hat dieser alte Mensch seine Macht in meinem Leben verloren. Probiert das mal aus. Das ist sehr wirksam. Hier geht es um mehr als um Vergebung. Es geht darum, dass sich in der Verbindung mit Jesus dein und mein Leben ändert, unser Wesen sich ändert, dass wir nicht mehr der oder die Alte sind. Der alte Mensch ist mit Christus gestorben, der Schuldschein wird für Gott für ungültig erklärt, ans Kreuz genagelt, für immer beseitigt. Das ist die Chance auf ein neues Leben. Der erste Gedanke ist ja mit Christus begraben. Da gehört noch eins dazu. Zweimal ist in diesem Bibeltext heute die Rede von Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt, die gegen uns sind, die uns mit dem Schuldschein anklagen vor Gott. Die sagen, Gott, schau dir das an, so ein mieser Typ ist das, so eine miese Frau, so ein mieser Kerl. Das und das hat er alles gemacht. Der ist kein guter Christ, der ist überhaupt nicht wert, dass er deine Gnade bekommt. So treten diese Mächte auf. So wird das hier gesagt. Und an dieser Stelle müssen wir etwas tiefer in den Kolosserbrief einsteigen. Denn in der Gemeinde in Kolosse, das wird ganz deutlich in diesem Brief, gab es damals Irrlehrer. Sie kamen mit dem Anspruch, die wahre Religion zu bringen. Sie sprachen viel von kosmischen Mächten, die entscheidenden Einfluss in der Welt haben sollten. Sie lehrten, dass diese unsichtbaren Mächte und Engel zu verehren seien. Und dahinter stand die Angst, man könnte den Mächten nicht die nötige Ehrfurcht erweisen und dann wäre das ganz schlecht. Dann stünde man unter der Rache, müsste die Rache dieser Mächte fürchten. Zum Beispiel, dass sie einen, so wie ich eben gesagt habe, vor Gott anklagen mit dem Schuldschein und dass sie so verhindern, dass man wirklich den Frieden und Segen Gottes erlebt. Die Irrlehrer sagten auch, dass Askese, also wenig Essen, kein Sex, wenig Schlaf, keine Bequemlichkeit notwendig seien, um diese Mächte freundlich zu stimmen. Das war die Denke mancher, vielleicht vieler Menschen in der Gemeinde in Kolosse. Nun ist das für uns heute in Deutschland meistens nicht das Thema. Wir sind aufgeklärt und glauben eher an gar nichts als an solche Mächte. Wir sind nicht, wie Kai uns das eben vorgelesen hat, in China Leute, die an solche Dinge glauben. Oder doch? Wie gut kennen wir doch das Gefühl der Ohnmacht, wenn wir die Zeitung lesen oder die jüngsten Entwicklungen in der Weltpolitik zur Kenntnis nehmen oder wenn wir von Terroranschlägen hören. Ich weiß das noch in Berlin, als der große Terroranschlag 11/9 in New York war. Und wie dann die Frage war, wird sich das wiederholen? Wird das in allen großen Hauptstädten passieren? Und wird uns das auch in Berlin treffen? Und ich erinnere mich noch an dieses Gefühl der Unsicherheit. Wann geht es hier in Berlin los? Oder dieses Gefühl von Ohnmacht, wenn wir arbeitslos werden und ganz sicher damit rechnen können, dass es sehr schwierig wird, noch einen neuen Job zu kriegen. Oder wenn wir krank werden, eine fatale Diagnose haben und der Arzt sagt, keine Aussicht auf Heilung und Besserung. Wie schnell fühlen wir Menschen uns heute hilflos, als Opfer in einer feindlichen Welt, wie ein winziges Staubkorn, ein Spielball der Kräfte, die unberechenbar sind. Was versuchen Menschen nicht alles, um diesem Gefühl der Hilflosigkeit zu entkommen? Ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen glaubt laut Umfragen, der Freitag der 13. habe eine besondere Bedeutung. Mit der Zahl 13 verbinden viele Menschen heute Unglück und Gefahr. Zahlreiche Hotels verzichten auf Zimmernummer 13. Manche Fluggesellschaften führen keine 13. Sitzreihe in ihren Maschinen. Und in vielen amerikanischen Hochhäusern God's Own Country wird das 13. Stockwerk nicht aufgeführt. Psychologen sagen, der Aberglaube sei sozusagen ein Abfallprodukt bei dem Bemühen, die Welt berechenbar zu machen. Und ein Versuch, die Kräfte, die Mächte, die in dieser Welt am Werk sind, berechenbar zu machen, zu beeinflussen, zu kontrollieren, ist auch die Magie. Laut einer repräsentativen Umfrage in Deutschland hatten im Jahr 2012 5% der Bevölkerung schon Erfahrung mit Magie, Spiritismus oder Okkultismus gemacht. 5%. Bei 80 Millionen Einwohnern macht das 4 Millionen Menschen. Demgegenüber kommen alle Freikirchen, die in der VEF, der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, verbunden sind miteinander auf knapp 300.000 Mitglieder. Weniger als ein Zehntel. Ja, und dann sehen wir, dann sind diese unsichtbaren Mächte auf einmal doch wieder Realität. Und in unserem Predigttext geht es darum, wie wir aus dieser Hilflosigkeit, Ohnmacht gegenüber den sichtbaren und unsichtbaren Kräften in dieser Welt rauskommen. Vers 15, die Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Das ist ein Bild. Der römische Kaiser, wenn der irgendwo eine Eroberung gemacht hatte, führte die Kriegsgefangenen im Triumphzug, im Siegeszug hinter sich her. Die mussten mitlaufen, ob sie wollten oder nicht. Und so, heißt es hier, führt Gott die besiegten Mächte und Gewalten hinter Christus her. Einen ganz ähnlichen Satz finden wir im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 8. Da geht es darum, dass Jesus, der erhöht wird, der also Himmelfahrt, hatten wir Donnerstag letzte Woche angeschaut und gefeiert. Jesus wird von Gott erhöht, wird von Gott mit Autorität bekleidet, sitzt jetzt zu seiner Rechten. Und dann heißt es, dass Jesus Gefangene mit sich führt. Das ist also eine Vorstellung, ein Gedanke, die wir in der Bibel häufiger finden. Diese Mächte eben, diese Gewalten, die uns Menschen das Leben schwer machen. Mit Jesus gestorben, das heißt dann Hoffnung haben. Alle Mächte und Gewalten, alle Kräfte und Einflüsse, vor denen wir uns fürchten und ohnmächtig sind und wo wir denken, denen sind wir ausgeliefert, alle diese Dinge haben ihren Meister gefunden in Jesus. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Also, Jesus ist der Chef im Ring. Wenn wir ihm vertrauen, dann brauchen wir uns vor nichts, aber auch gar nichts zu fürchten. Das ist großartig. Das ist eine ganz große Freiheit und sie ist resultiert daraus, dass wir mit Christus begraben sind. Der zweite Gedanke, mit Jesus auferweckt, ein neues Leben beginnt. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wenn du mit Jesus lebst, verändern sich zwei Dinge ja ganz grundlegend. Das erste ist du selbst. Das ist das, was ich eben versucht habe zu erklären. Der alte Mensch kommt zum Ende, stirbt. Und zweitens, die Welt mit ihren feindlichen Kräften ändert sich insofern, als dass du jetzt unter dem Schutz von Jesus stehst. Und das ist nicht nur irgendeine Veränderung, wo man so sagen könnte, ja, das ist jetzt ein bisschen anders, sondern in Vers 12 heißt es, wir werden mit Jesus zu einem neuen Leben auferweckt. Ein anderes Bild dafür ist in der Bibel, dass wir von Neuem geboren werden. Etwas ganz sensationell Neues, Frisches beginnt. Natürlich bleiben alte Dinge auch, die Haarfarbe, das Geschlecht, meine Prägung, gewisse Erfahrungen, die ich gemacht habe, grundsätzliche Merkmale meiner Persönlichkeit. Aber das Vorzeichen vor all dem ändert sich grundlegend. Mit Jesus kommt etwas atemberaubend Frisches, Neues in dein und mein Leben. Vergebung. Du weißt, du bist geliebt und respektiert, obwohl da dieser Schuldschein ist, zu Recht mit Dingen, die du auf dem Kerbholz hast. Dieser Schuldschein wird aber für ungültig erklärt durch Jesus. Und das andere Frische ist diese Freiheit von der Macht der Sünde. Der Wiederholungszwang des Bösen ist gebrochen. Wer Sünde tut, ist nicht mehr ein Sklave der Sünde. Das ist die Chance für Veränderung. Und ob das nun Umgang mit Pornografie ist oder Mangel an Esskontrolle oder Mangel an Selbstdisziplin, was auch immer, wo du dir Veränderung wünschst. Wenn Jesus dein Herr, wenn Jesus unser Herr ist, dann können wir das Gute, was wir tun wollen, endlich auch tun. Durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was aber, kleine Anmerkung, nicht zur Sündlosigkeit führt. Das war auch in der Geschichte der Heiligungsbewegung mal so der Gedanke, dass man dann ja auch ganz ohne Sünde leben könne. Und das ist nicht so. Aber das Bewusstsein für unser Angewiesensein auf die Gnade wird immer feiner. Und wir erkennen unsere Abhängigkeit immer mehr. Und natürlich erleben wir dann auf der anderen Seite aber wirklich auch diese große grundsätzliche Veränderung in konkreten Feldern. Also, wiedergeboren zu einem neuen Leben, mit Jesus auferstanden, das ist ein Leben mit einer zweiten Chance. Wenn du etwas falsch gemacht hast, verurteilen dich die Menschen vielleicht, sie verachten dich vielleicht, aber Jesus gibt dir die Chance und die Kraft, es besser, es anders zu machen. Das ist das neue Leben und das ist genial. Und dieses neue Leben nutzt sich nicht ab, auch nicht nach 20, 30 oder 40 Jahren Christsein. Es bleibt neu, weil es einfach völlig anders ist als das, was wir normalerweise kennen. Ich bitte dich, denke nicht klein von deinem neuen Leben mit Christus. Es trägt die unglaubliche Kraft Gottes in sich. Und dieses neue Leben ist für die Ewigkeit gemacht. Und der dritte Gedanke, mit Jesus lebendig in einem neuen Alltag unterwegs. Schauen wir uns noch mal den Anfang des Predigttextes an. Vers 9. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteil. Das erinnert ja sehr mich an den Predigttext vom letzten Sonntag, Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Da ging es darum, dass durch Jesus das ganze Universum geschaffen ist, und dass er vor allem anderen da war und dass durch ihn die ganze Welt erhalten wird und dass er der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist und dass in ihm Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens wohnt und dass durch Jesus Gott alles mit sich versöhnt. Und diese ganze Fülle von Gottes Kräften, die Macht Gottes, die in diesem Christus-Ereignis, sage ich mal, in seinem Tod und seiner Auferstehung gegenwärtig und präsent sind, diese ganze Kraft Gottes, um die geht es. Und so ist Jesus alle Mächten, allen Gewalten in dieser Welt weit überlegen. Und das hieß für die Kolosser damals, sie konnten sich entspannt zurücklehnen. Sie mussten keine Opfer mehr für diese Mächte machen. Sie mussten nicht mehr besondere Tage machen, sagen, habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Ist jetzt wieder irgendein Engel im Himmel verärgert und zückt den Schuldschein und beschimpft mich? Sie wussten, das ist vorbei. Jesus reicht. Jesus hat die Macht, mir Gott, die Tür zu Gott aufzumachen. Für uns heute heißt das Freitag der 13., berufliches Schicksal, gewalttätige Menschen, Krankheiten, was auch immer, all das verliert seinen letzten Schrecken, verliert seine Macht über uns. Jesus ist der Herr. Und wenn Jesus, wenn wir ihm vertrauen, dann kann keine Macht der Welt mehr uns Angst machen. Sein Wille geschieht. Bei ihm sind wir sicher, auch wenn erschreckende Dinge um uns herum und an uns passieren. Und das führt zu einem völlig neuen Lebensstil, in dem Jesus das Zentrum ist. In diesem neuen Lebensstil ist es uns wichtig, zur Gemeinde zu gehen. Ist es uns wichtig, zu beten, Bibel zu lesen, Gott zu loben, unseren Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Warum? Nicht, weil wir als Christen das so machen müssen, sondern weil das genial ist, weil das unser Lebenselement ist, weil Jesus unsere einzigartige, frische, lebendige, neue Erfahrung ist. Er ist die Quelle für all das. Über einen Vers habe ich noch gar nicht gesprochen, das ist der Vers 11. Durch Christus seid auch ihr beschnitten worden, nicht am Körper, sondern so, dass ihr den ganzen Körper, sofern er unter der Herrschaft der Sünde steht, abgelegt habt. Dies geschah in der Christusbeschneidung der Taufe. Die Beschneidung ist ja im Alten Testament das Zeichen, also die Beschneidung der männlichen Neugeborenen an der Vorhaut ihres Gliedes ist im Alten Testament das Zeichen dafür, dass das Volk Israel Gottes Volk ist. Ist ein Zeichen dafür, dass ein einzelner Mensch zu dem Bund gehört, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Ganz ähnlich ist die Taufe das Zeichen dafür, dass ein Mensch wirklich mit Jesus begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden ist. Dieses geistliche Erleben wird in der Taufe sichtbar, erfahrbar. Und das ist wichtig. Sonst fragst du dich irgendwann vielleicht, war das so eine Einbildung alles? Aber mit der Taufe erleben wir mit allen fünf Sinnen. Wir können das riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen. Wenn wir untergetaucht werden in der Taufe, dass wir begraben sind mit Jesus. Und wenn wir aus dem Wasser auftauchen, dass wir in etwas völlig Neues, in ein neues Leben hineinkommen. Und so ist die Taufe definitiv auch mehr als nur ein Zeichen. Wenn du dich taufen lässt, handelt Gott in deiner Taufe. Die Taufe ist sozusagen Gottes Siegel für den Bund, den er durch Jesus mit dir geschlossen hat. Ist Gottes Siegel darunter, dass das stimmt? Ja, ich bin mit Jesus begraben und ich bin mit ihm auferstanden. In der Taufe sagt Gott Ja zu dir und zu mir. Und du sagst, wenn du dich taufen lässt, Ja zu Gott. In gewisser Weise ist das ja wie ein Bundesschluss. Kommt da nochmal auf den Punkt, wird festgemacht. Daran kannst du dich erinnern. Daran kannst du dich festhalten. Martin Luther hat einmal davon gesprochen, dass es möglich sei, in die Taufe hineinzukriechen, so im Nachhinein, um sich seines Heils, dessen, was Jesus für uns getan hat, sicher zu sein. Taufe ist ein Geschenk Gottes, um uns in unserem Glauben festzumachen, Gewissheit zu schenken Und wenn du spürst, wenn du denkst, dass Taufe für dich dran und wichtig ist, dann lade ich dich ein zu einem Seminar für Taufe und Gemeinde, was am 1. und 6. Juni stattfindet. Flyer dazu hinten am Infostand. Und wir werden auch dann im Juli 2 Taufgottesdienste als Alternativ, also es wird nur einen Taufgottesdienst geben, aber wir wollen im Juli auch einen Taufgottesdienst feiern. Und es ist etwas ganz Großartiges, wirklich miteinander das so auch nochmal zu erleben und zu feiern. Durch die Taufe verstehen wir es, dass Menschen mit Jesus begraben, frei geworden von ihrem alten Menschen, auferstanden zu einem neuen Leben und jetzt leben sie, erleben sie ihr Leben mit Jesus. Amen.
Oh, happy day, you washed my sin away. Welch ein glücklicher Tag, du hast meine Sünde weggewischt oder weggetan. Damit, mit diesem Lied wollen wir starten. Wir laden euch ein, aufzustehen, Gott zu feiern, Gott zu loben.
Ja. Und los geht's.
Rescued me, sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal you have on the day. Shout it out, Jesus is alive, he's alive. And oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free and just meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Heaven's joy, perfect peace, every pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive, he's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. I wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. And all,
happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. We'll never be the same. Forever I am changed. Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Lasst alle hören. Mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Sein Blut bedeckt meine Schuld, ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich, ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Lasst alle hören. Mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Nimm's mir, lass mir, ich steh auf mit dir, ich laufe dir entgegen, Herr. Und sehe dein Reich kommen. Du nimmst die Last mir. Ich steh auf mit dir. Ich laufe dir entgegen, Herr. Und sehe dein Reich kommen. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt.
Durch deine Gnade wieder geheilt. Mit leeren Händen, doch nicht verstoßen, ich bin befreit. Barmherzigkeit, wie süß der Klang, der mich errettet hat. Ich war verloren, bis er mich fand. War blind, nun sehe ich. Nun kann ich dich sehen, sehe, wie dein Blick in Liebe erstrahlt. Du gabst dein Leben hin, lässt zerbrochene Herzen aufstehen. Nimmst unsere Fehler und unsere Schwachheit, legst deinen Schatz in Krüge aus Ton. Nimm mein Herz, Herr, erfülle es mit dir, damit die Welt dich in mir sieht. Barmherzigkeit, wie süß der Klang, der mich errettet hat. Ich war verloren, bis er mich fand, war blind, nun sehe ich. Nun kann ich dich sehen, sehe, wie dein Blick in Liebe erstrahlt. Du gabst dein Leben hin, lässt zerbrochene Herzen aufstehen.
Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern und ich lese uns dazu die Einsetzungsworte. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Denkt an den Segensbecher, über dem wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Jesus selbst lädt uns ein, an den Tisch zu kommen zum Abendmahl. Und wenn du Anteil haben möchtest an seinem Blut, an seinem Leib, wenn du dein Leben mit Jesus verbinden willst und mit ihm verbunden leben willst, dann bist du herzlich willkommen, an einen dieser vier Tische zu kommen und dort das Abendmahl mit uns zu feiern. Wenn du dir unsicher bist, ob du so mit Jesus verbunden sein willst, dann fühl dich ganz frei, dort an dem Platz, wo du bist, sitzen zu bleiben und dort für dich zur Ruhe zu kommen und zu beten. Ich bete jetzt und möchte Gott danken für die Gaben des Abendmahls. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns durch Jesus das Abendmahl gegeben hast. Danke, dass wir im Brot und im Trinken des Traubensafts aus dem Becher, dass wir ganz neu verstehen und erkennen, wie groß deine Liebe zu uns ist und dass du dein Leben, Jesus, für uns gegeben hast, damit wir ein neues Leben bekommen. Danke dafür. Amen. Ich bitte jetzt die vier Helfer, an die Tische zu gehen. Und wir werden bei den Kelchen das so handhaben, dass wir erst den großen Kelch bitte nehmen und weitergeben. Wer dann einen Einzelkelch nehmen möchte, nimmt den bitte, nachdem er aus dem großen Kelch genommen hat.
Somit sind wir auch am Schluss unseres Gottesdienstes angelangt. Falls jemand angesprochen ist, was auf dem Herzen hat, für sich beten lassen möchte, der kann dies gleich hier tun, bei den Bänken und der Palme und den Bäumen. Da sind Mitarbeiter, die für dich da sind, die mit dir beten und vertrauensvoll mit dir reden können.
Bevor Kai uns jetzt den Segen Gottes zusprechen wird, wollte ich noch darauf hinweisen, ein Mitglied unserer Gemeinde, Rolf Gersthoff, hat jetzt im Gottesdienst einen Impuls, einen Eindruck von Gott geschenkt bekommen durch Gottes Geist. Und wir werden den jetzt hier nicht mehr miteinander teilen, weil es ein ganz neues Thema eröffnen würde. Aber Rolf Gersthoff wird uns das weiterschicken über den Alle-Verteiler und dann können wir das lesen und für uns auch, so wie es in der Bibel steht, prüfen und einsortieren. Danke.
Da möchte ich euch bitten, falls es möglich ist, zum Schlusssegen aufzustehen.
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben heute bei diesem Gottesdienst. Gott befohlen, eine gesegnete Woche, bis wir uns wiedersehen.